Ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst heute am Karfreitag. Wir wollen heute in diesem Gottesdienst den Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus gedenken. Dazu leitet auch der Wochenspruch ein. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Beginnen wir unseren Gottesdienst nun mit dem ersten angeschlagenen Lied, O Haupt voll Blut und Wunden.
Der Herr sei mit euch. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sprechen gemeinsam den Psalm Jesu, Psalm 22. Sie finden ihn auch auf der Seite 1143. Wir sprechen ihn im Wechsel. Ich beginne. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.
Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden.
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer.
Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Amen. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, du siehst uns, wie wir hier zusammengekommen sind, mit großer Dankbarkeit für das, was du für uns ausgehalten und getan hast und gleichzeitig unfähig, es ganz zu fassen und zu begreifen. Bitte begegne uns, rühr uns an in diesem Gottesdienst. Wir wollen uns klar darüber werden, was du uns bedeutest, was Jesu Tod für unser Leben bedeutet und für unseren Tod. Wir wollen deine Vergebung annehmen, die wir so dringend brauchen. Es fällt uns schwer, dir nachzufolgen, die Menschen so zu sehen, wie du sie siehst, deine Liebe durchscheinen zu lassen bei allem, was wir tun. Du weißt, wie oft wir versagen. Darum bitten wir dich, vergib uns unsere Schuld. Herre Gott, erbarme dich. Gott erbarmt sich über uns. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für deine Vergebung und bitten dich, dass du uns öffnest für deine Worte, für diese wundervolle Botschaft, dass du uns mit dir versöhnt hast. Öffne unsere Ohren und unsere Herzen für dich. Amen.
Zur Schriftlesung bitte ich Sie, soweit es Ihnen möglich ist, aufzustehen. Wir finden die Schriftlesung für heute bei Jesaja im 52. Kapitel, die Verse 13 bis 15 und in Kapitel 53 die Verse 1 bis 12. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzen, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen. Und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemanden Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünden der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Wir wollen nun gemeinsam lesen die Nummer 856 und Sie finden sie auf der Seite 1331. 1331, die Frage 1, wir wollen sie gemeinsam lesen. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre? Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss. Und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Ich möchte Ihnen gerne noch die Kollektenzwecke ansagen. Die Klingelbeutelkollekte ist bestimmt für die Kirchenmusik. In dem Psalmen heißt es, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Und mit Ihrer Gabe können wir die musikalische Arbeit unserer Sänger, Bläser und Organisten unterstützen. Die Ausgangskollekte ist bestimmt für die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, Hilfe für Gefährdete. Die Diakonie hilft Wohnungslosen, Inhaftierten und Suchtkranken, deren Lebenssituation gefährdet ist, weil sie in Not geraten sind. Dafür gibt es vielfältige Ursachen und viele ehrenamtliche Helfer versuchen, diesen Menschen zu helfen. Dafür ist Ihre Gabe bestimmt. Die Missionssammlung im März ist bestimmt für das AIDS-Waisenprojekt in Kenia, e.V. Nema ya Mungu. Und wir danken herzlich für die Kollekte vom letzten Sonntag. Sie ergab 32,54 Euro. Gott segne Geber und Gaben, Sender und Empfänger. Bleibt mir noch, Sie herzlich einzuladen zu unserem nächsten Gottesdienst hier in der Johanneskirche am Ostersonntag um 9.30 Uhr mit Abendmahl. Alle anderen Veranstaltungen und Gottesdienste über Ostern können Sie unserem Gemeindebrief oder unserer Homepage entnehmen. Ich möchte aber auf ein paar Highlights aufmerksam machen. Das ist die Osternacht, Ostersonntag morgens um 6 Uhr. Denken Sie daran, die Uhr wird umgestellt. Dann das Gemeindefrühstück in Leuscheid am Ostermontag um 10 Uhr. Und aufmerksam machen möchte ich Sie auch auf einen kleinen Basar unseres Handarbeitskreises nach dem Gottesdienst am Ostersonntag in Schladern. Der Gottesdienst in Schladern ist um 11 Uhr. Soweit von mir. Wir singen nun das nächste angeschlagene Lied.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Von der Kreuzigung Jesu berichten alle vier Evangelien. Aber Ihnen ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass diese Berichte unterschiedlich sind. Jedem Evangelisten scheint etwas anderes wichtig geworden zu sein, was er dann auch besonders betont. Hören wir in diesem Jahr dem Bericht des Matthäus zu, aus Matthäus 27. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er's schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asaftani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Matthäus betont mehr als die anderen die Verhöhnung und Verspottung Jesu. Das beginnt schon vor der Kreuzigung. So war es üblich, dem Verurteilten ein Betäubungsgetränk zu geben, einen starken Wein. Bei Jesus aber vermischen die Soldaten den Wein mit Galle, sodass er ungenießbar wird. Nur Matthäus schreibt das so. Jesus will davon trinken, nimmt einen Schluck und dreht dann angewidert seinen Kopf weg. Eigentlich war die Tränkung mit Wein als Akt der Barmherzigkeit gedacht. Doch durch die Vermischung mit Galle wird er zur puren Verhöhnung. Jesus wird schlimmer behandelt als jeder andere zum Tode Verurteilte. Selbst der kleinste Erweis von Barmherzigkeit oder Mitleid wird ihm verwehrt. Dann die Schrift am Kreuz. Sie an sich ist schon Spott pur. Dies ist der Judenkönig. Matthäus nun verstärkt den Spott durch den Zusatz des Jesusnamens, der in den anderen Evangelien fehlt. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Jesus heißt: Gott hilft. Die Menschen unterm Kreuz verspotten Jesus. Bei Matthäus sind es nicht nur die Passanten und Schaulustigen, sondern auch die frommen Juden, die hohen Priester, die Schriftgelehrten und Pharisäer und schließlich, im Unterschied zu Lukas, beide Räuber. Spott und Hohn sind schlimm, schlimmer als Hass. Jemand, der gehasst wird, hat eine große Bedeutung für denjenigen, der ihn hasst. Hohn dagegen und Spott sprechen dem Verhöhnten jede Bedeutung ab. Er wird lächerlich gemacht, erniedrigt, gedemütigt. Er ist nichts wert, gar nichts. Von ihm geht auch keine Gefahr mehr aus. Jemanden, der uns gefährlich werden kann, verhöhnen wir nicht. Für die Menschen, die am Kreuz zusammenkommen, ist Jesus ein Nichts. Hohn und Spott sind der Inbegriff der Beziehungslosigkeit. Jesus ist verlassen, vollkommen allein. Vollkommen bedeutungslos in den Augen der Menschen, erniedrigt, geschändet. Und die Spitze ist, dass Jesus sich schließlich auch von seinem Vater verlassen fühlt. Hohn und Spott. Matthäus hat aber noch ein zweites Thema. Er widerspricht den Spöttern. Er entlarvt den Spott als einen riesengroßen Irrtum. Zum ersten Mal klingt das an, als die Soldaten sich zu Füßen des Kreuzes setzen, um Jesus zu bewachen. Einen am Kreuz festgenagelten, gefolterten Menschen bewachen sie. Diesmal sind sie es, die sich lächerlich machen. Sie scheinen etwas zu fürchten. Die, die ihnen befohlen haben, scheinen etwas zu fürchten. Die Mächtigen der Römer, die Oberbefehlshaber, Pilatus, sie fürchten sich vor diesem Jesus. Sie fürchten sich vor dem, was sie da angerichtet haben. Sie fürchten, jemand könnte kommen und Jesus befreien. Er könne vielleicht doch nicht so bedeutungslos sein, wie sie meinen. Es könnte Menschen geben, denen er sehr wohl etwas bedeutet. Sogar so viel, dass sie das Wagnis auf sich nehmen, um ihn zu retten. Also bewachen sie ihn. Und die größte Entlarvung des Irrtums geschieht am Ende des Berichts, in dem Moment, als Jesus stirbt. Während die Menschen drumherum sich schon wieder abwenden wollen, zerreißt der Vorhang, der im Tempel das Allerheiligste abtrennt. Die Erde fängt an zu beben. Felsen reißen auseinander. Gräber, die in Felsen gehauen waren, springen auf. Und Matthäus berichtet, wie Tote aus den Gräbern gekrochen kommen und ihren Angehörigen zu Hause erscheinen. Der römische Hauptmann steht da und ich stelle mir vor, wie alle Farbe aus seinem Gesicht gewichen ist, wie ihm der Schreck in den Gliedern steckt. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen, sagt er. Flüstert er vielleicht auch nur, und mit ihm die Soldaten, die Jesus bewacht haben. Der, der für sie ein Nichts war, ein bedeutungsloses Nichts, der war in Wahrheit Gott selbst, Gottes eigener Sohn. Ihr Spötter, ihr irrt euch, sagt Jesus mit seinem Bericht. Und dieser Irrtum hat fatale Folgen. Der Vorhang zum Allerheiligsten im Tempel trennte die Menschen ja nicht nur von Gott, sondern schützte sie auch vor der Heiligkeit und vor dem Gericht Gottes. Diesen Schutz haben die Spötter eingerissen. Sie sind in Gottes Wohnung eingebrochen. Sie haben seinen Sohn getötet. Sie sind zu weit gegangen. Der Schutz vor dem Allerheiligsten Gottes ist nicht mehr. Sie haben sich dem Gericht Gottes schutzlos ausgeliefert. Am Kreuz Jesu geht es um Leben und Tod aller Menschen. Denn alle, denen Jesus etwas bedeutet, dürfen sich flüchten vor dem Gericht ans Kreuz. Zu Jesus flüchten, der das Gericht an unserer Stelle ausgehalten hat, dürfen all das ergreifen, was Jesus für uns hat. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, die Arme Gottes, in die wir uns fallen lassen dürfen, Gnade, Vergebung. Gott selbst begegnet uns in Jesus. Die Zukunft im Himmel, die er schon lange für uns vorgesehen hat. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Das alles haben wir in Jesus. Das alles bedeutet Jesus. Darum rebelliert die Schöpfung, als Jesus stirbt. Weil Jesus Bedeutung hat, auch für die Schöpfung, für das ganze Universum. Er ist der Sohn des Schöpfers und er wird die Schöpfung neu machen. Ja, die Spötter haben sich geirrt. Aber sie haben, ohne es zu wissen, mit ihrer Verspottung eine Botschaft übermittelt. Eine Botschaft an alle Menschen auf der Welt, die dieses Schicksal mit Jesus teilen. Es gibt so unendlich viele Menschen, die für die, mit denen sie leben, keine Bedeutung haben, die sich selbst völlig bedeutungslos vorkommen, die sich verlassen vorkommen von Gott und der Welt, über die andere lachen, ihre Witze machen und die sie verspotten. Als Jesus verspottet wurde, ist Gott an die Seite dieser Menschen getreten. Menschen, die in Altenheimen von ihren Angehörigen vergessen werden oder in ihren völlig verwahrlosten Wohnungen. Menschen in Strafanstalten, um die sich keiner von draußen kümmert. Menschen in geschlossenen Einrichtungen. Menschen, die in ihrer psychischen Verfassung sich völlig isoliert fühlen und abgesondert und bedeutungslos. Oder sogar Menschen unter uns, die wir gar nicht wahrnehmen, die immer nur so mitlaufen, weil sie vielleicht kleiner sind als andere und unscheinbarer oder unauffälliger, sich nicht in den Mittelpunkt drängen oder keine laute Stimme haben. Jesus ist ihnen zum Leidensgenossen geworden und er hebt sie aus ihrer Bedeutungslosigkeit heraus. Er tritt in Beziehung zu ihnen, weil sie ihm unendlich viel bedeuten. Es braucht nur eins, dass wir es ihnen sagen, zeigen, durch unser Interesse und unsere Anteilnahme. Am Schluss bleibt eine Frage. Welche Bedeutung hat Jesus für dich? Gehörst du eher zu denen, die an ihm vorbeigehen, die einfach nicht so richtig etwas mit ihm anfangen können, auch wenn du dich niemals über ihn lustig machen würdest? Oder gehörst du zu denen, die sich zu ihm flüchten, die seine Bedeutung für ihr Leben erkannt haben und von ihm Vergebung und neues Leben empfangen? Wie Matthäus, dem Jesus alles bedeutet. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir feiern heute kein Abendmahl. Das Abendmahl ist nämlich die Feier des Auferstandenen mit seiner Gemeinde. Aber ich möchte Sie trotzdem einladen, in einem Halbkreis nach vorne zu kommen, dass wir uns gegenseitig salben. Ich habe Orangenöl mitgebracht, dass wir uns gegenseitig mit einem Kreuz in die Hände malen können und uns gegenseitig etwas zusprechen können, was ich gleich dann noch sagen werde. Als Zeichen, dass wir das, was Jesus getan hat, für uns annehmen. Sie sind herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen. Wir sprechen uns dann gegenseitig zu, während wir das Kreuz in die Hände malen. Jesus ist der Schatz in deinem Leben. Jesus ist der Schatz in deinem Leben.
Er lud auf sich unsere Krankheit und unsere Schmerzen, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Geht hin im Frieden des Herrn.
Amen.
Das ist reines Öl, also ist nichts Synthetisches drin. Ja, das duftet. Ja. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Das singen wir jetzt. bitte Sie aufzustehen. Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich und wissen, dass du unsere Gebete hörst und sie nach deinem Willen erhörst. Und so bringen wir dir unsere Anliegen, das, was uns auf dem Herzen liegt, Menschen, Notsituationen und Hoffnungen. Wir bitten dich für Menschen, die in Kriegsgebieten leben, die ihre Angehörigen verloren haben oder ihr Zuhause. Wir bitten dich um Frieden. Und darum, dass überall auf der Welt, wo Menschen sich für Frieden einsetzen, du ihnen Kraft gibst und ihren Einsatz segnest. Wir bitten dich für Israel und die Palästinenser im Gazastreifen. Um Frieden bitten wir dich, um Versöhnung und um Versorgung bei den Palästinensern, die alles verloren haben. Auch darum, dass du deine Hände über alle Feierlichkeiten legst in Jerusalem an diesen Festtagen, dass du alle Aggression und Unfrieden fernhältst. Wir bitten dich für unser Land, dass sich die Risse schließen in unserer Gesellschaft durch offenen Austausch und Aufarbeitung. Wir bitten dich für uns selbst. Du weißt, wo wir innerlich krank sind, durch Konflikte und Verletzungen, wo wir nicht vergeben können und innerlich wie gelähmt sind. Bitte erbarm dich über uns und schenke uns den Willen zu vergeben und den ersten Schritt zu tun. Wir bitten dich für die Kranken. Du kennst ihre Namen, du weißt, woran sie leiden. Wir befehlen sie dir an. Und wir beten in der Stille. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte setzen Sie sich noch einmal, wir singen. Zum Segen bitte ich Sie noch einmal aufzustehen. Ich hebe nur einen Arm, weil meine linke Schulter verletzt ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Ich habe das